Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Hallo liebe Zuhörerin, hallo lieber Zuhörer. Das Gespräch mit Erik wird in zwei Teilen veröffentlicht und ich möchte dir auch sagen, warum. Während der Aufnahme ist es zu technischen Störungen gekommen. In der Aufnahme sind nun Satzteile eines jeden Satzes doppelt oder dreifach vorhanden. Dadurch ist es nun notwendig, dass ich die Sätze wieder komplett neu zusammensetze. Das bedeutet einen sehr hohen zeitlichen Aufwand, den ich neben dem, nennen wir es mal, normalen Tagesgeschäft von Coachings, Supervisionen und der Arbeit an der Hochschule nur zeitlich begrenzt bewerkstelligen kann. Ich hoffe nun sehr auf dein Verständnis und wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer wir sind. Ich darf heute als meinen Gast den Erik begrüßen. Erik, ich freue mich sehr, dass wir uns heute gemeinsam auf diese Reise begeben und bin schon ganz gespannt und neugierig.
Hallo Sarah, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast, heute ein bisschen mit dir zu plaudern.
Dann würde ich sagen, springen wir einfach direkt ins kalte Wasser und starten mit der ersten altbewährten Frage. Wer bist du?
Okay, mein Name ist Erik, komme aus einem kleinen Städtchen in Ostsachsen, habe dann da in der Region noch studiert, bin irgendwann nach Berlin mit Anfang 20, war dann nochmal in Litauen zum Studieren, habe dann in Berlin diverse Unternehmen gegründet, in verschiedenen Branchen, zweimal blöd pleite gegangen, war viel auf Reisen, habe irgendwann meine Liebe zur afrikanischen Musik dann ganz, ganz explizit und gezielt angefangen, Afrika zu bereisen. War dann, ja, beruflich bin ich irgendwie so durch die Kultur-Event-Branche irgendwann im Tourismus beziehungsweise in der Immobilienwirtschaft gelandet, immer irgendwie in so Führungspositionen, Geschäftsführer, Gesellschafter, Geschäftsführer. Das war also dann eben auch so diese Verantwortlichkeiten innerhalb von so einem Unternehmen zu übernehmen, war immer Teil meines Lebens eigentlich, ne? Und hat natürlich auch meine Persönlichkeit geprägt. Genauso wie den zweiten Punkt, den ich gerade schon mal angesprochen habe, die Reiserei, ne? Die hat mich natürlich auch irgendwie geprägt.
Davon musst du auf jeden Fall dann noch mehr erzählen. Mich würde noch interessieren, du hast gerade von deiner Persönlichkeit gesprochen. Wie würdest du deine Persönlichkeit beschreiben?
Also ich bin auf jeden Fall, glaube ich, zu empathisch, um Führungskraft von größeren Unternehmen zu sein. Ja, da kriege ich einfach zu viel mit über die Menschen oder von den Menschen und das lenkt mich dann immer ab von den eigentlichen Aufgaben, die man so als Führungskraft hat. Ja, dann habe ich, glaube ich, so einen Teil meiner Persönlichkeit ist auch natürlich sehr analytisch, ne? Ich bin jetzt nicht so der Typ, der die ganze Zeit in der Ecke sitzt und grübelt, aber sozusagen bevor ich weitreichende Entscheidungen treffe, nehme ich mir da viel Zeit, um das zu hinterfragen, die Konsequenzen auszuloten, die positiven wie negativen Auswirkungen irgendwie zu bewerten und dann treffe ich eine Entscheidung. Ansonsten bin ich, glaube ich, ich bin sehr offen, sehr kommunikativ. Ich teile gern. Bin auch irgendwie Nutznießer gewesen, glaube ich, oft in meinem Leben, dass Leute was mit mir geteilt haben oder Leute mir was beigebracht haben. Und deswegen mache ich das mittlerweile auch, also eigentlich schon immer, aber mittlerweile auch eben wirklich von Herzen gern, dass ich Sachen teile, Leuten auch versuche, was beizubringen, die mir ganz oft eben Leute was beigebracht haben. Das kann man so sagen über seine Persönlichkeit. Meine Familie ist mir total wichtig, ich habe Geschwister, meine Eltern, die ganzen Nichten und Neffen dazu, da irgendwie regelmäßig Kontakt zu halten. Freunde ist natürlich auch so ein ganz wichtiger Aspekt in meinem Leben, ne? Ist auch so eine zweite Familie, gibt es auch so ein paar, die ganz elementar waren in meinem Leben. So, genau.
Wie würdest du dein Leben mit drei Stichwörtern beschreiben?
Turbulent.
Turbulent.
ereignisreich, bisschen dasselbe. Nein, gut, nee, nicht wirklich. Und ach, turbulent, ereignisreich. Und auch, naja, auf eine gewisse Art und Weise schon so zielstrebig, zielführend. Ne? Also ich will irgendwo hin, will was machen, will was schaffen. So.
Ah, also dein Leben ist turbulent, es ist ereignisreich und es ist zielführend.
Ja.
Ja, okay. Ich bin gespannt, ob wir dahin heute nochmal kommen.
Okay.
Was glaubst du, hat dich in deinem Leben besonders geprägt? Also auch in Bezug auf, du hast es gerade schon angesprochen, Familie, Freundschaften, vielleicht auch dein Umfeld. Also wenn du auch so ein bisschen in deine Zeit zurückblickst.
Also wenn ich da jetzt auch wirklich mal so chronologisch anfange, ne? Also ich glaube, was in meiner Familie und dann auch für mich, ich bin der Jüngstgeborene, extrem wichtig war, ist, glaube ich, der Umbruch, der in den 90ern im Osten stattgefunden hat. Weil sozusagen für meine Familie die Welt danach eine ganz andere war. Ich bin 86 geboren. Ich habe sozusagen aus der DDR eigentlich nur Erzählungen mitbekommen, beziehungsweise eben die Dinge, die meine Eltern erfahren haben, erlebt haben, wie sie dann nach der Wende damit umgegangen sind, das hat natürlich auch irgendwie eine gewisse Auswirkung auf mich gehabt, weil ich ja so ganz und gar nicht in dieser kommunistisch-sozialistischen Welt irgendwie, also gedanklich mich wiederfinden konnte, eben anders als in meiner Elterngeneration. Das war auf jeden Fall ein Aspekt. Dann natürlich, also so meine Beziehung und die daraus dann irgendwie immer resultierenden Trennungen, ja, das war auch ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Und das Dritte ist auch dieses, ich meinte ja von turbulent, dieses Auf und Ab in meinem Geschäftsleben, ne? Das war natürlich auch mega prägend. Das war ja nicht nur sozusagen Unternehmenspleiten verantworten, wo ganz viel Geld verbrannt wurde, sondern das hat ja auch immer eine mentale Komponente. Hat mich ja selber auch tief, also mich selber sozusagen mental tief gefallen. Und da komme ich zum vierten Punkt, der ganz wichtig war in meinem Leben, dass irgendwie eben so ein Zusammenhalt in meinem geschäftlichen und privaten Umfeld, gerade auch in diesen schweren Zeiten, mich da irgendwie gestützt hat und dafür gesorgt hat, dass ich wieder auf die Beine gekommen bin. Und so Leute, die eben diese Dips nach unten mitgemacht haben, die sind immer noch in meinem Umfeld. Das ist ganz, und also und auch ganz nah in meinem Umfeld, ne? Also ganz, ganz enge Freunde, ganz enge Geschäftspartner. Ja, das sind, glaube ich, so die Dinge.
Und du hast gerade gesagt, für deine Eltern war dieser Umbruch unglaublich prägend, natürlich dann für dich auch. Und es gab irgendwie ein Danach. Wie hast du dieses Danach wahrgenommen?
Naja, also das Danach war sozusagen, bei meinem Vater fand eine komplette Umorientierung statt, beruflich, auch ein Stück weit ideologisch halt nicht. Ne? Also er hätte vielleicht ideologisch sich drehen sollen können, aber das ging gar nicht, weil er da so tief drin war. Das hat natürlich auch ökonomisch dann in meiner Familie gewisse Auswirkungen gehabt. Darüber hinaus waren meine Geschwister ein gutes Stück älter, sind alle dann natürlich auch, die waren dann irgendwie schon weg quasi. Also die waren nicht weg aus meinem Kopf, aber die waren räumlich weg. Und das war auch, ich habe das ja nicht anders gekannt, ne? Meine Geschwister waren halt irgendwie in Dresden, Berlin, Frankfurt und immer mal zum Wochenende da oder über die Ferien oder sowas. Das war ja ganz normal für mich, aber das war natürlich auch ein Aspekt, der mich und meine Familie geprägt hat, ne? Also hätte es damals ökonomische Perspektiven für meine Geschwister gegeben, so wie für ganz viele andere, die es eben nicht gab da im Osten, hätte ich auch eine andere Jugend gehabt, glaube ich. Ne?
In Bezug darauf, dass du einen engeren Kontakt mit deinen Geschwistern gehabt hättest, wenn sie noch da gewesen wären?
Einen anderen Kontakt. Also ich habe einen sehr engen Kontakt zu meinen Geschwistern. Das war nicht immer konfliktfrei, natürlich.
Ja.
Weil natürlich diese unterschiedlichen Lebenswelten, in denen wir da auch zeitweise unterwegs waren, nicht immer dazu geführt hat, dass wir so richtig netten Umgang miteinander hatten. Aber auch das hat sich glücklicherweise komplett ins Gegenteil umgekehrt. Also diese Konflikte sind sicherlich nicht weg oder die Geisteshaltung sind jetzt nicht gänzlich andere, aber wir haben irgendwie alle einen Weg gefunden, wie wir einen schönen Umgang miteinander haben. Und genau, also deswegen, also klar, gerade meine Brüder hatten trotz, dass sie eigentlich nicht mehr so viel da waren, hatten die trotzdem einen relativ großen Einfluss auf mich. Da muss ja nicht irgendwie räumliche Präsenz dafür da sein. Ne? Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass meine ersten CDs und so, die habe ich, also Musik, die habe ich halt dann irgendwie von meinem Bruder bekommen. Und
Was waren das für CDs?
du, meine erste echte CD war natürlich eine gebrannte. Ne? Damals hat man noch CDs kopiert und das war ein Live-Album von Bob Marley, das heißt Babylon bei Bass. Da habe ich meine Eltern, ich glaube, jahrelang mit gefoltert, ja. Weil irgendwie auch ich dann, da habe ich auch mal meine Macke für große Lautsprecher entwickelt. Und meine Eltern haben das irgendwie auch zugelassen und auch unterstützt. Ne? Und da hatte ich das halt dann so im Keller, meine zwei Zimmer mit so unfassbar großen Boxen, die unfassbar laut waren. Also für diese kleinen Zimmer viel zu groß. Und das konnte ich schön ausleben. Aber genau, Musik war zum Beispiel ein Einfluss, den meine Geschwister auf mich hatten. Das Reisen natürlich auch. Ne? Also ich glaube, mein Vater zum Beispiel, der wäre, wenn er nicht in der DDR groß geworden wäre, wäre der noch viel mehr unterwegs gewesen. Der hat das, was in seinem Radius sozusagen war, hat er auch gemacht, aber der konnte ja gar nicht so weg wie seine Kinder. Und wir, also gerade wir drei Jungs, haben das natürlich voll ausgenutzt oder genutzt und waren extrem viel unterwegs. Und das habe ich so als kleiner Junge, junger Teenager, fand ich es natürlich total cool, wie meine Geschwister durch Asien und wo auch immer die lang getingelt sind. Ja, das fand ich total, ich bin auch stolz drauf. Meine Geschwister sind hier so Reisende.
Du hast gerade davon gesprochen, dass du mit deinen Geschwistern also dass es unterschiedliche Lebenswelten sind. Wie würdest du die beschreiben?
Naja, also ich sehe mich jetzt zum Beispiel selber nicht so richtig als Karrieretyp. Ja, also zwar irgendwie vielleicht eine gemacht, aber jetzt nicht unbedingt der Karriere wegen. Erste Reihe fand ich jetzt nie unbedingt so geil. Ja, hab's gemacht, konnte es gut, aber so richtig wohlgefühlt habe ich mich da nicht. Und das war schon anders. Ne? Mein einer Bruder hat super lange studiert. Ich habe meine 2 Jahre Studie irgendwie so durchgequetscht. Irgendwie Hauptsache Geld verdienen, arbeiten. Mein anderer Bruder war erst Sportler, hat dann eine Ausbildung gemacht, auch so quasi eine längere Zeit gebraucht, um dann so einen normalen, in Anführungsstrichen, Job zu haben. Ne? Das waren andere Lebenswelten dadurch einfach. Ne? Ich habe relativ zeitig eben auch schon Geld verdient, mein eigenes mit 16, glaube ich. Und dann war ich halt natürlich auch dann so Anfang 20-jähriger Kackbratze, Berliner Unternehmer, voll so, ne, so ein bisschen dicke Hose, obwohl es das gar nicht gerechtfertigt war. Und das hat, glaube ich, meine Brüder wie den Kopf geschüttelt, ja, über den kleinen Spinner. So, und das hat zu Konflikten geführt. Ja.
Okay, also dass
Glaube
du einen
ich.
auf dicke Hose gemacht
Na,
hast, so mit Anfang 20.
ich weiß, also ja, ich glaube schon. Also ich bin mittlerweile sehr selbstkritisch geworden und wenn ich an mich so zurückdenke, wie ich mich gerade so in meinen Anfang 20ern bewegt habe und wie ich mich gegeben habe und so, da bin ich bestimmt Leuten auf die Füße getreten mit, ja.
Kannst du da ein Beispiel nennen, womit genau du den Leuten auf die Füße getreten bist?
Na, ich glaube, das ist einfach so eine allgemeine gewisse Arroganz. So, ne? Also, kriegt es ja hin. Und es war ja irgendwie auch bis dahin so, dass mir die Dinge immer so, und nicht immer, aber viele Dinge fielen mir leicht. Schule fiel mir leicht, Studium fiel mir total leicht. Und dann habe ich halt oft, ne, ich habe so mein Zeug gemacht und hatte Erfolge und irgendwie auch mal Geld verdient. Und dabei habe ich es natürlich dann auch überdreht. Ne? Deswegen bin ich ja pleite gegangen. Also, ich habe ja dann auch sozusagen einen Gang zu viel eingelegt, der dann also natürlich dazu führen musste, dass ich scheitere.
Also so eine Selbstüberschätzung?
Ja.
Ja.
Ganz,
Aus heutiger Sicht kannst du es ganz
ganz
leicht
klar.
sagen,
Ganz
ja.
klar. Nein, ich habe das, also meinte ja vorhin schon, das waren prägende Erlebnisse für mich, diese Pleiten. Und ich war da aber nie so unterwegs, dass ich gesagt habe, ey, ist nicht meine Schuld. Also klar gab es da auch externe Faktoren, Geschäftspartner, die Konflikte erzeugt haben und so. Aber schlussendlich habe ich das ja selber verbockt. Und das war mir immer klar. Und ich meine, ich würde ja jetzt nicht hier sitzen, wenn ich das nicht positiv zum Abschluss gebracht hätte. Ja, also es hätte ja auch sozusagen, ich bin da ja immer wieder rausgekommen und stand am Ende besser da als vorher.
Was glaubst du, was hat dir geholfen, da immer wieder rauszukommen?
Naja, den Wunsch nach einem besseren Leben.
Was heißt für dich ein besseres Leben und im Vergleich zu was für einem anderen Leben?
Na, also früher, als ich pleite gegangen bin, ja auch, da dachte ich ja immer, ich muss reich werden. Ja? So. Und dafür irgendwie einen Haufen Kohle scheffeln. Das war natürlich Quatsch im Nachhinein. Mittlerweile bin ich da viel entspannter, wenn ich irgendwie, eben will ich sagen, ich will ein gutes Leben haben. Und ein gutes Leben ist für mich, also natürlich immer noch irgendwie hat das was mit Geld zu tun, weil ich muss meine Rechnung bezahlen und ich will meine Reisen bezahlen und ich gut essen gehen können, Zeit mit Leuten verbringen. Das kostet alles Geld, aber hauptsächlich geht es mir halt jetzt um die Zeit, die ich habe und ich selber eben entscheiden kann, wie ich meine Zeit so verwende, ob ich jetzt arbeite und Geld mache oder reise oder gar nichts mache, spazieren gehe, jeden Morgen aufstehen zu der Zeit, wo ich will, dass ich aufstehe und dann eben auch wissen, was ich zu tun habe, ob das jetzt eben was Berufliches ist oder hier in meiner Wohnung irgendwie rumbasteln oder Reiseplanung. Na, das ist für mich ein gutes Leben, dass eben man den Luxus hat, zu entscheiden, was man wann tut. Ja, also dieser Faktor Zeit ist enorm wichtig geworden für mich.
Ja, also das klingt ganz danach, als wäre das Geld jetzt so Mittel zum Zweck, um sich eben das Reisen erlauben zu können, um gut essen zu können oder was auch immer.
Genau, richtig. Also ich glaube, Geld ist ja immer ein Mittel zum Zweck irgendwie, ne?
Ja, aber
Und
es ist nicht mehr das, was du gesagt hast, dieses reich werden, um
nee.
irgendwie Geld anzuhäufen,
Ach.
sondern irgendwie das zu haben, um damit etwas tun zu können, um
Genau,
e
richtig.
sich etwas zu ermöglichen.
Ja,
Ja,
richtig. Also
ja.
dieses schnöde Anhäufen oder auch, das war früher auch so ein Ding, ja, da wollte ich sozusagen so zeitig wie möglich aufhören können zu arbeiten. Ich kann ja gar nicht arbeiten. Oder nicht aktiv sein. Ich kann mich nicht in den Garten setzen und gucken, wie das Gras wächst. Das kann ich nicht. Muss mir irgendwas
Was glaubst
suchen.
du, woran liegt das?
Ach, naja, ich bin halt, glaube ich, so ein bisschen hyperaktiv. War ich schon immer. Habe irgendwie als Jugendlicher auch mal so eine Diagnose bekommen. Und nee, ich habe einfach, ich will was lernen. Ich will was tun. Ich will was machen. Ich bin sozusagen. Ja, agil. Also es ist nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit Stress brauche und Druck, ganz im Gegenteil. Aber ich will irgendwie was Schönes machen. Und sonst wird mir auch langweilig.
Ja, also auch so ein bisschen lernen, um irgendwie sich selber weiterzuentwickeln und vielleicht arbeiten, weil man noch Spaß daran hat.
Genau, absolut. Also ich mache auch mittlerweile nur noch das, wo ich Bock drauf habe. Und arbeite auch nur noch mit Leuten zusammen, auf die ich Bock habe. Also das gilt sowohl auf Kundenebene als auch bei Geschäftspartnern, Mitarbeitern und so. Ich habe keine Lust mehr, mich mit Deppen zu umgeben. Und da kann ich glücklicherweise mittlerweile so frei entscheiden.
Ja, was sind das für Menschen, mit denen du dich umgeben möchtest, die keine Deppen sind?
Naja, also da wird es jetzt auch Leute geben, die dann sagen, gefährlich, aber ich habe eigentlich nur noch Freunde um mich rum, auch im Geschäftsleben. Also der Kreis ist relativ klein. Und das sind alles Freunde. Gut Freunde. Und das will ich um mich drum herum haben. Ich reflektierte Leute. Leute mit einem Ziel vor Augen. Leute, die entscheidungsfreudig sind. Die jetzt nicht Harakiri sich in irgendwas reinstürzen, nur um eine Entscheidung zu treffen, sondern die eben ähnlich wie ich, die Dinge eben entsprechend hinterfragen und dann aber ab einem gewissen Punkt sagen, so, das ist jetzt, das machen wir jetzt und dann ziehen wir durch. Kann nicht so viel mit so, ach ja, heute geht es mir nicht so gut, weiß nicht so richtig, was ich machen soll. Also so dieses Lamentieren, dieses Rumjammern, habe ich keine Lust drauf. Also.
Gibt es was bei dir, dass du ab und zu mal rumjammerst?
Oh ja, ich kann auch jammern, klar. Klar.
Worüber jammerst du so?
Ach, naja, ich arbeite so periodisch. Ne? Es gibt mal so Tage, Wochen, da mache ich gar nichts. Also nicht so, also klar, ich muss ans Telefon gehen und ich muss irgendwie bestimmte Sachen irgendwie drauf reagieren, aber dass ich so richtig Sachen abarbeite, das mache ich manchmal eine ganze Weile nicht. Und dann habe ich so einen riesen, also Berg gefühlt auf meinem Schreibtisch. Und dann jammer ich rum, so, oh, das muss ich jetzt machen. Und ach, und dann gibt's so bestimmte Admin-Themen, die gehen mir so auf den Wecker. Und da kann ich dann halt rumjammern, ne? Das mache ich ganz gern. So.
Und wie kommst du dann zum Ende des Jammerns? Wie holst du dich wieder raus?
Na, in der Regel greife ich mir dann das als erstes raus, was mir am meisten auf den Sack geht. Und dann mache ich das weg. Und dann ist das erledigt. Und dann komme ich da auch schon wieder raus. Also das ist dann auch, ich baue mir dann so eine Burg auf. Ich denke so, oh, ey, pff. Also es ist nicht so, dass ich dann denke, ich schaffe das nicht oder so, sondern ich
Ja,
will das nicht. So eine
ich will es
Burg,
nicht. Ja.
genau. Die baue ich mir dann auf und dann kriege ich aber irgendwann mit, okay, komm, zack. Ist doch eigentlich jetzt gar nicht so schlimm. Und dann lege ich mir die restlichen blöden Sachen dann eben auf den Dienstag eine und auf den Mittwoch die nächste. Und zwischendurch mache ich die Sachen, die mir Spaß machen. Und so komme ich dann aus dem
Ja.
Jammern auch wieder raus.
Ja.
So.
Das klingt danach, als würdest du das nicht lange aufschieben. Ist das so?
Na, ich kann schon bis zum letzten Ende aufschieben. Das kann ich schon ganz gut. Ich meine, es nicht so oft, aber das kann ich ganz gut. Und ich kann auch einen halben Tag nach Deadline anrufen und sagen, ey, tut mir leid. Brauche noch eine Woche.
Ja.
Das kann ich total gut. Und das geht wiederum auch eben, weil ich mit Freunden arbeite.
Die auch so ein bisschen wissen, wie du tickst.
Die absolut wissen, wie ich ticke. Und
Ja.
die auch so ein gewisses Selbstverständnis dafür haben, wie, also, oder was heißt Selbstverständnis? Ein gewisses Verständnis dafür haben, dass es bei Gesprächspartnern, Freunden, Geschäftspartner, eben Mitmenschen sozusagen, dass es Gründe geben kann, dass man eine Zusage mal nicht einhält. Ja, also das ist gerade hier in Afrika, ist mir das immer, wird mir das immer klarer, so dass wir in Europa mir oft so dieses Mindset, okay, hier auf jemanden jetzt eine halbe Stunde warten, der nicht absagt, oder dass dann immer wieder verschoben wird und so, oder dass da eben einer dann, er sagt ab, aber eben 10 Minuten vorher. Das ist ja bei uns in Europa ist das ja total schlimm. Ja, gerade auch in der Geschäftswelt wird es ja nie machen mit bestimmten Leuten. Und hier ist es halt so, rufst halt an und ich sag hier auch einem Kunden, sage ich, du, pass auf, ich habe die Nacht nicht gepennt. Ich kann nicht. War zu lange unterwegs, ich habe irgendwie Wusel im Kopf gehabt und konnte deswegen nicht schlafen, weil ich irgendwie irgendwelches Zeug reflektieren musste und dann habe ich halt erst um 5 gepennt. Ja gut, dann kann ich um 11 halt nicht zum Termin kommen. Und dann rufe ich da an und sage, du, ich kann nicht kommen, weil ich habe nicht geschlafen so richtig. Ah, okay, kein Problem, kommst du morgen.
Das klingt irgendwie sehr viel entspannter.
Es ist humaner.
Ja, genau, humaner trifft's,
So,
stimmt.
weil man muss, also wenn man jetzt in Deutschland einen Termin absagt, muss es ja immer einen ganz driftigen Grund geben, weil der andere das sonst nicht akzeptiert. Und ich glaube, dieser Grund, hey, mir geht's heute nicht so gut, ich habe irgendwie, warum auch immer, traue ich mir jetzt so ein Meeting nicht zu, können wir es verschieben? Das würde ja in Deutschland niemand machen. Du musst ja todkrank sein.
Ja, am
Oder.
besten dir fällt der Arm ab.
Genau. So, und
Ja.
dass es aber eben auch mal so ein weicher Grund sein kann. Ja, wie gesagt,
Ja.
hab nicht gepennt, weil Sorgen, hab Liebeskummer, hab
Ja.
was auch immer, irgendwas.
Ja.
Na,
Ja.
das würde man ja in Deutschland auch so. Zwischen Freunden macht man das ja auch nicht. Ne? Man ist zum Essen verabredet und es hat ja auch jeder so einen total tighten Schedule. Und wenn dann eben man ist für Mittwoch verabredet und dann will man sich am Mittwoch dann ja natürlich auch treffen und dann sagt halt einer ab. Klar ist es schade, aber es kann halt Gründe geben. Und das finde ich hier in Kairo ganz gut, dass diese Gründe halt ganz weich sein können.
Ja, total. Und vor allen Dingen das, was du gesagt hast, menschlich, was ja dann wiederum schafft, dass wir authentisch sein können und uns nicht verstellen müssen oder irgendwie irgendwas an den Haaren herbeiziehen müssen, was irgendwie gar nicht so richtig stimmt.
Schönes Wort, authentisch, genau. Es ist eben authentisch,
Ja.
ehrlich. Und das finde ich ganz gut jetzt hier in meinem, mein ganz so neues Leben ist es ja jetzt auch noch nicht mehr, aber in dem Leben, was ich jetzt hier so führe.
Also ich möchte unbedingt darüber noch mehr erfahren, aber das scheint ein Riesensprung zu sein, den wir da machen. Zu diesem Leben, was du jetzt führst, ein in Anführungszeichen anderes. Du hast davon gesprochen, dass du viel auf Reisen warst und auch noch bist. Was war so die erste Reise und was hat die vielleicht auch so in dir ausgelöst?
Also erste Reise, das ist jetzt so ein bisschen Definitionsfrage auch so ein bisschen. Ne? Also für mich gibt es ja so Reisen im Sinne von Geschäftsreise. Es gibt Reisen im Sinne von Urlaub. Und es gibt auch so Reisen im Sinne von zwischen zwei zu Hause hin und her reisen, was ich eben mit Berlin und Kairo mache. Und dann gibt es halt auch dieses Reisen, ja, dieses Traveln, so Adventure-mäßig irgendwie unterwegs sein. Und wenn es dieses Adventure-Reisen sozusagen angeht, dann war das mit, jetzt muss ich überlegen, ich glaube so Mitte 20 muss ich da gewesen sein, 25, nach meiner zweiten Pleite. Da war ich dann tatsächlich so ein Jahr lang in Summe unterwegs, in Asien, Nordamerika, Mittelamerika, Karibik. Und dann vor allem, und das war natürlich dann mega prägend für mein Leben, bin ich mit meiner damaligen Partnerin von Südafrika bis nach Tansania auf dem Landweg. Also das war dann so eine Reise von eben Südafrika, Lesotho, Swasiland, Mosambik, Malawi, Tansania, Sansibar, und von da sind wir zurück. Also das war die Reise, glaube ich, weil seitdem bin ich eigentlich dann jedes Jahr irgendwie wieder nach Afrika, glaube ich. Oder mindestens einmal dann sogar, und dann hat sich eben auch danach so eine ganz enge Connection nach Westafrika etabliert. Mali, um ganz genau zu sein, jetzt auch nicht so das klassische Reiseziel ist. Leute ja eher so aus Bundeswehreinsatz und Terroristen und Tuareg-Rebellen. Aber für mich oder für uns war es damals halt hauptsächlich Musik getriggert. Also Musikfestivals wollten wir da besuchen. Und das hat sich derart etabliert, dass wir das eben seitdem jedes Jahr machen. Jetzt im kommenden Jahr sogar gleich mal zwei Festivals mitnehmen. Und die Reise eben wirklich darum planen. Es haben, die Festivals waren immer der Aufhänger, aber jetzt haben wir es eben wirklich mal so gemacht, dass wir sagen, okay, wir machen es jetzt so, dass wir wirklich zwei von diesen großen Events mitmachen können. Und genau, aber diese erste Reise, das war dieser Trip von Südafrika nach Tansania. Nachhaltig prägend.
Ja, auf diesen Reisen, was waren so prägende Situationen, die du erlebt hast?
Ah, naja, also ich glaube, wenn man als Europäer in Afrika sozusagen reist und Urlaub macht, hat man, oder habe ich zumindest immer so ein bisschen gestruggelt mit dieser Privilegiertheit, die man ja dann irgendwie faktisch erlebt, weil, also ich habe die meiste Zeit in Afrika bin ich auch so getravelt, wie man als Afrikaner sozusagen unterwegs war.
Was heißt das?
25 Leute in einem VW-Bus. Bei 40 Grad ohne Klimaanlage mit vorne 20 Fischen auf der Motorhaube und auf dem Dach drei Ziegen. Also so wirklich das Günstigste, das Einfachste auf irgendwelchen Pickups mit Mopeds. Ich erinnere mich auch noch, da sind wir mal so völlig gaskrank. Im Senegal war das da bei 40 Grad aus dem Bus ausgestiegen. Und wir dachten, das ist hier richtig. Und dann mussten wir da aber so, keine Ahnung, Kilometer weit auf jeden Fall in dieses Dorf laufen, ohne Wasser und so. Also völlig sinnbefreite Entscheidung, die wir da getroffen haben. Und dann aber dann, weißt du, kommst du dann in so einem Dorf an und da ist dann halt, in jedem Haus triffst du einen, der einen im Mittelmeer verloren hat. Und keines der Häuser hat fließend Wasser und Elektrizität. Und das einzigste Gebäude, wo irgendwie das so ein bisschen nach einem Gebäude aussieht, ist die Moschee. Das waren dann schon so auch Situationen, die mir derart nahe gegangen sind. Das weiß ich noch damals in der Casamance, da war ich so fertig, dass ich heulend da neben meinem Kumpel. Und da dachte ich mir dann auch mal so, boah, musst du das jetzt eigentlich, also musst du dir das reinfahren, musst du das, diese Armut, dieses Leid, diese Sorgen, musst du dir das geben. Und ich mache es aber irgendwie immer noch, up to a certain extent natürlich, weil so, ich kann es nicht mehr so komplett, packe ich das auch nicht mehr. Also ich brauche jetzt, wenn ich eben diese Reisen mache, brauche ich auch mal dann so eine Woche mit einem eigenen Pickup und nicht hinten auf der Ladefläche, sondern mit einem Fahrer und irgendwie ordentlich auf der Rückbank sitzen. Das ist halt, mittlerweile geht es nicht mehr so ganz so luxusfrei quasi, ne? Und, aber dieser Widerspruch, in dem man dann ist, ja, dass man sozusagen mit seinen Dollars oder Euros da leben kann, wie, keine Ahnung, wie 30 Leute da gemeinsam zusammen irgendwie haben. Ja, das ist schon, ja, das hat mich geprägt, aber es ist immer noch was, was ich total gerne mir anschaue irgendwie, ne? Mittlerweile vielleicht ein bisschen durch eine andere Brille, weil ich mir bewusster bin, wie privilegiert ich bin und oder wir. Genau, also ich kann das nicht ohne sozusagen, ne? Also ich muss dieses Down-to-Earth-Ding, das brauche ich von Zeit zu Zeit.
Das klingt so ein bisschen danach, als hätte dich das auch ein Stück weit geerdet, was für
Absolut.
Möglichkeiten wir eigentlich haben,
Absolut.
wie gut es uns eigentlich geht.
Nein, nein, also ganz, ganz klar. Das war für mich ein sehr, sehr relevanter Punkt.
Was hat dich in Afrika überrascht und positiv wie negativ?
Hat mich da überrascht? Ja, also ich glaube, bei den ersten Reisen war ich natürlich geschockt auch ein Stück weit, wie schlimm Armut sein kann und also wie omnipräsent das sein kann, ja, wenn so Armut ist ja nicht nur kein Essen oder wenig Essen und Trinken haben, Armut ist ja auch grassierende Prostitution, Menschenhandel, ist Korruption, ist auch Gewalt und Kriminalität auf eine ganz spezielle Art und Weise.
Hast du das tatsächlich mitbekommen?
Geht gar nicht anders. Also Städte wie Bamako, also die Hauptstadt von Mali, da ist Prostitution an jeder Ecke. Und Korruption genauso. Also das sind alles, da kommt man gar nicht drum rum. Also ich musste auch schon schmieren. Das einfach, um die Situation aufzulösen, in der ich war. Ne? Also da kommt man gar nicht drum rum. Aber was dann ja auch, was man eben auch sieht, ist, so eine Erinnerung, das war letztes Jahr, glaube ich, erst. Man kennt das doch auch so, da guckt man manchmal so Dokumentationen und da rennen da so überall so spielende Kinder rum und man denkt sich so, ach, ist das niedlich und schön, ja, mal irgendwie, dann geht es ja alle ganz gut. Und dann packt man das aber mal in den Kontext und dann sieht man diese spielenden Kinder da auf der Straße halt an dem Dienstagvormittag. Und dann kommt dir plötzlich der Gedanke, ach stimmt, die haben ja gar keine Schule hier. Deswegen können die hier den ganzen Tag so schön rumspielen. Weißt du? Und das sind so Wahrnehmungen, da wird mir immer noch ein bisschen komisch, ne?
Ja, ich habe auch gerade mal tief eingeatmet und tief geschluckt, weil das ist, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also,
Also das ist.
ich war noch nie in Afrika und kann mir das einfach nicht vorstellen.
Weißt du, und dann auf der anderen Seite ist das halt auch das Ding, dass eben wiederum Mali, ich glaube, ich habe noch in keinem Land der Welt so wenige Hotels bezahlen müssen, weil wir, oder auch im Senegal, wir sind gar nicht dazu gekommen, uns ein Hotel zu suchen, weil uns irgendeiner abgegriffen hat. Und da auch, das weiß ich auch noch, das war vor ein paar Jahren, da hat dann der Kumpel von uns sich, hat es gewagt, uns eine Wohnung zu mieten für den Zeitpunkt, wo wir dann in Bamako waren. Und da gab es halt da bei ihm zu Hause einen Aufstand. Ja, der Vater hat ihm gesagt, das läuft nicht. Die schlafen hier. Ja. Und dann wurde die Wohnung wieder abbestellt und wir sind ins Familienhaus gezogen, ob wir das nur wollten oder nicht. Ja.
Ja, das klingt unglaublich herzlich.
Ja, das ist ganz, ganz lieb. Und das passiert dann halt auch, ne? Wenn man sozusagen, man sieht diese Armut, man nimmt die wahr, die geht auch nicht ganz weg, auch wenn man schöne Erlebnisse hat. Und man ja dann eben, man ist ja dann doch privilegiert unterwegs, ne? Also auch diese Familie, die uns da sozusagen immer beherbergt, denen geht es ja auch relativ gut, sonst könnten die das ja gar nicht. Aber eben unabhängig davon hat man immer diese rührigen, schönen Momente, wenn man da unterwegs ist. Und das gibt dann auch wieder Kraft, dass dann sich sozusagen das nächste Shithole anzugucken oder angucken zu müssen. Ja, also. Oder auch, du fährst ja mal, jetzt weiß ich auch noch, so eine brennende, gurgelnde Müllkippe und da rennen halt ein Haufen Kinder rum und sammeln Müll. aber das Ding ist da am Guckeln und das direkt neben der Universität und wo dann, da guckst du so in die Fenster, da sitzen da Studenten drin und das, das riecht überall nach vergorener, also es ist so verbrannte Plastik.
Was? Das ist irgendwie so ganz viele Extreme so nebeneinander.
Das ist total krass, ja. Also, ja, ist ja auch immer so ein Spruch, den man oft hört, also, Afrika, der Kontinent der Gegensätze und so. Und das ist am Ende, ist es aber auch so. Ja, mhm. Also, in Malawi haben wir mal Autos gezählt auf so einer Überlandstraße und dann fahren eben innerhalb einer Stunde fahren da 10 Autos lang. Und von den 10 Autos hast du halt so 5 oder 6 Oberklasse wegen. Einen komplett abgefuckten Pickup und dann so komplett überladene Minibusse und nochmal irgendwie vielleicht eine andere Schrottkarre. Aber eben sozusagen das Verhältnis der Oberklasse-Karossen und dann dazu noch die Leute, die da am Straßenrand lang laufen, siehst, die sich den Bus nämlich einfach auch nicht leisten können. Das ist schon krass.
Total.
Ja, und das ist. Total. Ich meine, ich bin jetzt in Nordafrika, Ägypten geht es auch im Verhältnis. Ich glaube, mit am besten in Afrika, also Südafrika vielleicht noch ein bisschen. Mhm. Das heißt, hier ist es schon eigentlich relativ zivilisiert und organisiert und nicht die Armut ist nicht ganz so grassierend. Und es gibt in Kairo halt auch so Ecken, die sind richtig übel.
Okay, was heißt das?
Na, Armut.
Okay.
Wenn ich jetzt von mir so 3 Stationen mit der U-Bahn fahre, dann ist der ärmsten Viertel Kairo. Es gibt keine richtigen Straßen, nur so Wege, wo dann aber auch Autos langfahren und so. Aber trotzdem so teilweise 15, 20, 25 geschosshohe Betonbauten, komplett abgefuckt, ohne Fahrstuhl, ohne Klimaanlage und so. Also so richtig, ja, da ist Armut. Und auf der anderen Seite hast du halt hier dann doch so eine relativ funktionierende Mittelschicht, in der ich mich halt auch so rumtummel. Mhm. Was aber, also in der Mittelschicht, Schrägstrich Oberschicht. Mhm. Was natürlich das komplette Gegenteil ist von dem, was Oberschicht in Ägypten sonst so lebt. Ne? Also es sind, glaube ich, 108 Millionen. Und also, mich würde wundern, wenn hier dieser Mittelschicht, wenn das mehr als 5 oder 10% der Gesellschaft ist.
Wahnsinn.
Und der Rest ist arm.
Ja. Ich würde dann nachher nochmal drauf zurückkommen, weil was die HörerInnen ja nicht wissen, ist, dass du gerade tatsächlich in Kairo sitzt.
Ach so,
und
ja, genau.
Auf, genau, wir kommen darauf nochmal zurück. Mhm. Ich würde gerne noch, weil das interessiert mich total, weil ich ja selber tatsächlich nie so großartig rausgekommen bin aus dieser Bubble Deutschland. Also vielleicht mal ganz vereinzelt und das für mich so weit weg ist. Gab es Befürchtungen, die du hinsichtlich deiner Reisen nach Afrika hattest und gab es welche, die sich auch bewahrheitet haben?
Ich habe relativ wenig Angst und bin risikofroh. Mhm. Deswegen, also wenn ich sozusagen eine Befürchtung hatte, dann die, dass ich quasi hier kleben bleibe. Mhm. Aber das ist ja eher eine positive Befürchtung und die sich ja auch so ein Stück weit bewahrheitet hat, ja.
Ja.
Aber nee, also Befürchtung hatte ich eigentlich nicht. Also klar, wenn man das erste Mal in ein Kriegsgebiet reist, also wir waren jetzt in Mali nie im Kriegsgebiet direkt, ja, das Land ist irgendwie, glaube ich, halb so groß oder ein Drittel so groß wie Europa. Und wir waren vom eigentlichen Krieg immer weit weg entfernt. Aber wenn man da zum ersten Mal auf die Botschaft geht und sich ein Visum holt und das dann seinen Freunden erzählt und seinen Eltern und so, und dann kriegt man schon so Blicke, so, was habt ihr vor? Und da denkt man dann schon mal ein bisschen drüber nach. Und ich weiß auch noch, als wir das erste Mal da waren, haben wir uns in diese Kriseninterventionsliste eingetragen und da gab es dann eine Terrorwarnung und dann telefonierst du mit der Botschaft und die sagen dir dann, also da, wo sie sind, ist die abstrakte Gefahr eines Anschlages so groß wie noch nie.
Ach, krass.
Verlassen Sie, ich sag's Ihnen jetzt nochmal ganz dezidiert, verlassen Sie unverzüglich diesen Ort.
Ach, krass.
So. Und das hörst du dann und dann bist du da mit deinem Kumpel und denkst, ja, warte mal, wir sind doch gerade hier erst angekommen. Wollen doch auf das Festival.
Ja, was habt ihr dann gemacht?
Und dann haben wir uns einen Schnaps geholt, den getrunken und gesagt, fuck off.
Nein.
Und wir sind dann da geblieben natürlich. Ach, und es ist nichts passiert. Und seitdem, das war das erste Jahr, und seitdem sind wir wieder gekommen. Immer wieder. Also, Man hat schon immer mal so Momente, wo man sich wirklich denkt, okay, das ist jetzt brenzlig. Ja, irgendwie so komische Border Controls, wo Leute mit großen Knarren rumfuchteln und da ist schon mal, findet man schon mal komisch.
Okay.
Oder ich weiß noch, in Mosambik einmal da nachts mit dem Bus angekommen irgendwo in einer Stadt, die wir gar nicht kannten und überhaupt nichts wussten. Und dann das Erste, was du siehst, ist halt auch erstmal so ein Uniformierter. Also wie gesagt, nachts in Afrika, da ist halt auch dunkel. Das ist
Ja.
nicht wie bei uns da irgendwie alles schön beleuchtet. Du steigst aus dem Bus aus und dann hast du erstmal da so einen Typi, der dich anschreit mit einer riesen Knarre.
Oh,
Ich denke dir auch
krass.
so, okay.
Okay.
Ne? Also, aber so richtig, dass ich Befürchtung hatte, irgendwie, nö. Also,
Auch nicht in
genau.
diesen brenzligen Situationen, die ja für uns ja auch irgendwie sehr weit weg sind. Also es ist ja auch nichts, was wir tagtäglich erleben.
Da hat man schon Angst.
Ja.
Das schon, aber es ist jetzt nicht so, dass ich vorab jetzt mir da schon immer eine Platte gemacht habe, ob da jetzt was passieren könnte oder so, ne? Aber klar, wenn du da. Ich will da will ich der Story nicht viel weiter ins Detail gehen, aber wenn du halt mal so eine halbe Nacht in so einem schäbigen Dorfgefängnis in einer afrikanischen Stadt sitzt, dann denkst du dir auch so,
Scheiße.
uff,
Okay,
das ist,
krass.
da ist schon Angst,
Ja,
ne?
ja.
Da ist schon Angst, aber halt nicht, es hat nie dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, das mache ich nicht nochmal. Ganz im Gegenteil.
Du hattest vorhin gesagt, du bist risikobereit. An dieser Stelle mag man das wohl sehr deutlich.
Ja, kann schon sein. Aber auch wieder, wie ich das vorhin schon bei meinen Pleiten gesagt habe, ne? Also als ich da diese Nacht und diese halbe Nacht im Knast saß, da habe auch ich einen Fehler gemacht. Also das war meine eigene, das hätte jedem passieren können, aber das war meine eigene Suppe, die ich dann da ausgelöffelt habe.
Ja.
Ne? Deswegen, also, es hat nie, auch daraus habe ich sozusagen gelernt. So, diese alle brenzlichen Situationen, die ich hatte in Afrika, die waren, da habe auf jeden Fall ich immer eine Aktie dran gehabt. Das war nie gänzlich extern. Ja.
Welches Land hat dich in Afrika insbesondere beeindruckt und warum?
Es ist dann ist es Mali, ne? Weil einfach sozusagen dieser eigentliche Widerspruch zwischen wir sind im Krieg und wir haben hier ein Terrorismusproblem und wir haben, oder man hat in Bamako, weiß ich gar nicht, wie viele Live-Musikclubs und Party-Spots, wo total viel gefeiert wird und man hat eben diese großen Musikfestivals. Also dieser Widerspruch zwischen diesen, ja, eigentlich Krieg und auf der anderen Seite Party und tanzen und so, das hat mich irgendwie, das finde ich super. Und auch diese Energie, die dann dadurch entsteht. Ne? Und ich weiß noch, für das erste Jahr, das war glaube ich 2016 oder 17, da war das erste Mal nach dem Ausbruch des Krieges 2012, dass die dieses große Festival wieder gemacht haben. Die Leute sind durchgedreht. Sind komplett durchgedreht. Also in unserer war, das war völlig, also völlig sozusagen, ja, so ekstatisch. Und irgendwie hat da nichts mit Krieg zu tun, irgendwie, was wir da gesehen haben. Ne? Also
Ja.
klar, überall Militär und Knarren, aber an sozusagen den Anblick von Waffen gewöhnst du dich in Afrika ganz schnell. Das ist das Erste, was du siehst, wenn du aus dem Flugzeug aussteigst.
Okay.
Also nicht unbedingt ein Maschinengewehr, aber spätestens, wenn du den Flughafen verlässt, siehst du dein erstes Maschinengewehr.
Okay.
Auf jeden Fall. Das war bis jetzt überall so.